Liebe Hörer, Fotopodcast Folge 162. Hier ist der Neufi aus Berlin und in, nee, nicht Fulda, wo ist es? In der Rhön, genau. In der Rhön sitzt der Andreas.
Hallo alle zusammen.
Und in Karlsruhe.
Jawohl.
Wieder zu Hause der Thomas.
Hallo.
Hi. So, wir haben eben gerade noch ein bisschen gequatscht und da ist uns noch die Mail von dem Markus Bartger in den Sinn gekommen. Und zwar hat sich der Markus mit einer Mail an uns gewandt. Und zwar, das ist nicht so eine lange Mail. Ich mag es jetzt auch nicht Wort für Wort vorlesen. Aber er bedankt sich in der Mail erstmal für den Podcast. Sehr gerne. es geht im Prinzip geht's um Lightroom. Und zwar möchte er gerne seine Bilder in Lightroom bearbeiten und findet da nicht so den ganzen Zugang. Fragt da noch, ob es da irgendwie Presets gibt, die man da benutzen kann, damit die Bilder einfach besser aussehen. Er hat auch schon gemerkt, dass die Bilder im JPEG eigentlich normalerweise ganz gut aussehen und dann irgendwie sehen sie dann so gefühlt ein bisschen flau aus, wie wir das alle so kennen, ne? Wie macht ihr das? Das ist eigentlich eine Frage an euch, ja, weil ich ja kein Lightroom mehr benutze.
Ja, stimmt. Ein Aussteiger.
Ja, ein Umsteiger, aber dennoch ist mir das Thema ja nicht fremd. In Capture One sieht es ja ganz ähnlich aus.
Ja.
Ja, wie geht ihr damit um? Benutzt ihr Presets?
Ich benutze Presets als Ausgangsbasis. Also ich sag mal, dass man so eine grobe Vorstellung schon hat, in welche Richtung es gehen soll, ein Preset anwendet und dann eben das Ganze nochmal anpasst.
Ja, das.
Weil die große Frage ist natürlich, was heißt besser aussehen? Ne? Das ist natürlich eine absolut subjektive Geschichte. Was für den einen besser aussieht, ist für den anderen völlig daneben.
Ja, aber du wirst mir schon zustimmen, dass wenn ein Bild aus der Kamera rausfällt, da ist ja im Normalfall so ein JPEG eingebettet. Mhm. Und wenn Lightroom das in die Finger bekommt oder im Zugriff bekommt, vielmehr, dann sieht es auf einmal ja flauer aus, die Kontraste sind geringer. Die Schärfe ist nicht mehr so, wie sie mal war. Mhm. Das sieht einfach so, ja, flauer, würde ich sagen. Einfach so ein Ticken flauer aus.
Mhm.
Und wie begegnest du dem? Du hast eben gerade gesagt, du nimmst ein Preset, wendest es an als Ausgangsbasis und machst dann weiter.
Mhm. Und das hängt jetzt wieder ein bisschen von der Kamera ab. Also bei der D3200 weiß ich es jetzt nicht, müssen wir mal nachrecherchieren. Aber es gibt einige Nikons, zum Beispiel die D700. Da gibt es fertige Kameraprofile, also es sind keine Presets, sondern es gibt ja in Lightroom diesen Reiter, oh Gott, wie heißt es?
Das ist da ganz unten.
Genau, rechts unten sozusagen. Ne?
Ja.
Und dort kann man ja Profile einstellen. Und da liefert Adobe Profile mit, weil jede Kamera hat ja solche vordefinierten, Bildmodi oder wie auch immer sie genannt werden. Man kann die auf Schwarz-Weiß einstellen oder man kann so diesen natürlich oder ich glaube, bei Nikon gibt es ein Muted, also das heißt alles so ein bisschen reduziert, alles eben keine so knalligen Farben oder dann gibt es eben diese mit steigem Kontrast und auch so ein bisschen gepushten Farben. Und diese Profile liefert Adobe mit. Über die kann man schon mal eine Einstellung treffen. Aber die sind eben so ein Durchschnitt für alle.
Ja.
Und es trifft nie so wirklich das, was die Kamera hat. Aber es gibt für manche Kameras diese Profile runterzuladen und die sind dann relativ nah an dem, was als JPEG rausfällt, wenn man das entsprechende Profil wählt. Ob es das für die D3200 gibt, kann ich jetzt so nicht beantworten.
Also
Das ist.
ich glaube, jetzt müssen wir erst nochmal sortieren. Was du jetzt meintest, das sind die Kameraprofile
Genau.
und nicht die Lightroom Presets. Also da
Genau.
müssen wir ganz genau unterscheiden,
Genau.
weil
Richtig.
sonst geht es durcheinander irgendwie, glaube ich. Und diese Kameraprofile, das sind eigentlich, sind die ja ursprünglich mal dafür gedacht gewesen, um den Sensor zu kalibrieren.
Richtig,
Das
richtig, ja.
heißt, ihr habt das bestimmt alle schon mal gesehen, diese Farbtafeln. Und da gibt es ein Stück Software, das weiß ganz genau, welche Farbe auf welchem Feld ist. Und dann kann man die Farben entsprechend anpassen, dass dem auch in der Realität so ist. Das ist das, was man eigentlich im weitesten Sinn unter den ICC-Profilen verstehen würde.
Genau.
Ne?
Ja.
Das sind da die Regler, die da anzupassen sind. Und da kann man schon, und dieses Stück Software oder vielmehr dieses Modul ist ja nicht das Entwicklungsmodul, aber dieser Reiter in dem Entwicklungsmodul, den kann man natürlich auch dafür benutzen, dass die Bilder einfach ein bisschen knackiger aussehen von vornherein. Die kann man sich auch abspeichern und als Standardprofil beim Import anwenden. Das meintest du jetzt.
Ja, richtig,
Genau,
genau.
okay.
Wie gesagt, da gibt es eben tatsächlich welche, die sind ja an die Einstellungen angelehnt, die man in der Kamera eben auch hervorruft, wenn man eben so einen Bildmodus sich auswählt.
Was der Markus allerdings meint, so glaube ich, dass der E-Mail zu entnehmen ist, aber eher die Entwicklungspresets, obwohl das auch ein Teil davon sein kann. Wenn ich mir angucke, was VSCO denn da so anbietet, also VSCO ist ein Anbieter, der verkauft solche Presets, die drehen auch relativ viel an den Kameraeinstellungen da unten. Die drehen relativ viel an den Gradationskurven und ja, entsprechend den anderen Reglern dann auch noch. Aber da ist meistens irgendwie so ein Thema hinterlegt. Soll das eher jetzt so ein 70er-Jahre-Look sein oder soll es ein hochkontrastiger Schwarz-Weiß-Look sein? Also das entnimmt man dann einfach auch dem Namen so ein bisschen. Was bei den Profilen, bei den Lightroom-Profilen ganz praktisch ist, ist, wenn man einfach drüber fährt und man hat auf der linken Seite, wo normalerweise so die Bildorganisation, wo der Dateibrowser und sowas ist in Lightroom, da ist ja oben das oberste Stück ist ja so eine kleine Vorschau. Und wenn ihr mit der Maus über so ein Preset drüber fahren, dann seht ihr da schon eine Vorschau ungefähr, wie der Look da aussieht. Wenn man das jetzt auf Capture One rüber nimmt oder mit Capture One vergleicht, in Capture One wird da einfach die große Vorschau entsprechend angezeigt, aber das Vorgehen ist genauso. Ihr geht mit der Maus drüber. Ich glaube, man kann da auch mit den Pfeiltasten navigieren. Und dann sieht man das eben in der Vorschau und dann sieht man schon mal, es geht in die Richtung und dann entscheidet man sich für ein Preset und sagt, okay, jetzt habe ich das als Ausgangsbasis, aber ich hätte es gern noch ein bisschen heller, ein bisschen dunkler, ein bisschen schärfer, ein bisschen mehr Klarheit drin oder Schwarzwerte noch. Also dann nimmt man das einfach als Ausgangsbasis und macht dann nochmal seine Farbanpassung. Das hattest du gemeint.
Genau, ja.
Okay.
Und da kann ich vielleicht gleich noch so den Tipp geben, wenn man eben so wie er schreibt, dass er zwar so grob weiß, was die einzelnen Schieberegler machen, aber noch nicht so richtig das Gefühl dafür entwickelt hat, was sich immer anbietet, ist die Alt-Taste mal gedrückt zu halten und am
Ja.
Regler zu ziehen, weil man da dann immer noch mal eine zusätzliche Info eingeblendet kriegt. Also beispielsweise, wenn man den Schwarzregler nimmt, Alt-Taste drückt und den Schwarzregler bewegt, dann sieht man irgendwann, in der Regel sieht man erstmal ein komplett schwarzes Bild. Und wenn man den Schwärzenregler nach links zieht, also die Schwärzen absenkt oder dunkler macht, dann irgendwann kriegt man diese Ansicht, wo jetzt tatsächlich komplett schwarz erreicht ist, welche Bereiche. Und dann weiß man, okay, wenn ich jetzt hier weiterziehe, dann saufen mir die Schwärzen alle weg. Ich habe dann keine Details mehr in den Schwärzen. Und dasselbe funktioniert mit Lichtern. Und so hat jeder, oder ja, weiß nicht, ob es jeder Regler, aber so gut wie jeder Regler hat dann eben eine bestimmte Zusatzinfo, die man sich dann anzeigen lassen kann, wenn man an dem zieht. Und da kriegt man oftmals ein besseres Gefühl nochmal dafür, als wenn man es nur nach Augenmaß macht.
Und da gibt es noch einen
Ja.
Tipp. Und zwar, wenn ihr, ich habe jetzt kein Lightroom installiert, deswegen kann ich es nicht angucken, aber wenn ihr auf den Schwarzregler und auf den Weißregler, wenn ihr da vorne auf die Schrift mit gedrückter Shift-Taste doppelklickt, und dann kommt ihr genau an den Rand, wie weit ihr
Ja.
gehen könnt, oh, dass es gerade noch nicht ausfrisst.
Das wusste ich ja noch nicht.
Ah, hier
Ah.
rollen lauter wertvolle Tipps durch.
Ja, gleich mal ausprobieren.
Aber das meine ich noch in Erinnerung zu haben. Das war
Ja,
ein Doppelklick mit
genau.
gedrückter Shift-Taste, glaube ich.
Genau, ja.
Zumindest ab Version 6 müsste das so sein. Oder CS. Oder CC 6.
CC, genau.
Na, also bei der neuesten Version, glaube ich, da wurde das eingeführt. Ja, super. Ja, dann haben wir das Preset angepasst. Und dann?
Und dann ist alles Geschmackssache.
Dann ist alles Geschmackssache, ja.
Ja, also
Ja.
letzten
Also,
Endes.
mein Tipp an der Stelle ist einfach, es gibt unheimlich viele Quellen, wie man bestimmte Bildlooks irgendwie erreichen kann mit Lightroom. Da ist YouTube eine riesengroße Quelle. Da kann man sich sowas angucken. Und was der wirkliche Pro-Tipp an der Stelle ist, um was ihr einfach nicht herumkommt, ist üben, üben,
Üben.
üben.
Ja.
Einfach
Genau. Und
ausprobieren. Einfach intuitiv mal ausprobieren, an den Reglern ziehen und gucken, was passiert.
dann eben, Lightroom macht's einem ja leicht, virtuelle Kopien anlegen. Wenn man jetzt mal ein Bild, wenn man einen Look gefunden hat, wo man denkt, ach, okay, gefällt mir, dann kann man entweder mit Snapshots arbeiten.
Das habe ich nie.
Nutze ich auch nicht. Also ich nutze immer virtuelle Kopien. Aber also eine Möglichkeit wäre, Snapshots einzusetzen. Das heißt, man gibt sozusagen einem Entwicklungsstand einen bestimmten Namen und kann den dann immer wieder aufrufen. Aber bleibt sozusagen bei dem einen Bild und ändert immer an diesem Bild auf verschiedene abgespeicherte Entwicklungseinstellungen. Oder man sagt, okay, das gefällt mir jetzt mal so, ich mache mir eine virtuelle Kopie und dann hat man die Bearbeitung so dastehen als virtuelles zweites Bild und kann dann am Original weiter Änderungen vornehmen. Hat halt den Vorteil, dass wenn man dann drei, vier Bearbeitungen auf die Art gemacht hat, dass man sich die auch gleichzeitig im Vergleich anzeigen lassen kann, was bei Snapshots halt nicht funktioniert. Ich kann immer nur einen aktivieren.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, Snapshots. Weißt du nach 3 Wochen noch, dass du da Snapshots hast?
Nee, eben. Ich sage, ich nutze es auch nicht.
Und auf der anderen Seite, so eine virtuelle Kopie, das sind, wenn du sie anlegst, ich glaube 4 oder 8K oder irgendwie, also
Ja,
im Kilobyte-Bereich,
ja, ja.
das kostet wirklich nichts. Macht euch einfach virtuelle Kopien und dann habt ihr die Bilder auch im Blick. Da wird auch an irgendwie eine Ecke oder sowas wird symbolisiert. Das ist eine virtuelle Kopie, das ist nicht das Originalfile. Ihr müsst nur aufpassen, wenn ihr das Originalfile löscht, dann sind die virtuellen Kopien natürlich auch mit weg.
Genau.
Weil er
Ja.
nicht mehr, zurück kann, hat die Datenbasis dann nicht mehr. Ne? Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen, aber das wird ziemlich gut symbolisiert und in meinen Augen die Snapshots, die kann man eigentlich, ja, also ich habe da keinen Anwendungsfall gesehen. Ich mache mir da, in dem Fall würde ich da einfach eine virtuelle Kopie machen. Und wenn ihr Entwicklungsschritte wieder zurück wollt, habt ihr immer noch eure History. Die wird für jede virtuelle Kopie separat gepflegt. Das heißt, ihr kommt immer wieder auf den Stand zurück, wo die Datei erstellt wurde und gut ist. Also das mit den Snapshots, ich weiß nicht. Ich glaube, ich kenne auch wirklich keinen, der die wirklich intensiv nutzt.
Aber vielleicht gibt es ja irgendjemand aus der Hörerschaft, der sagt, Mensch, das ist doch super für die und die Anwendung, dann würde es mich interessieren.
Genau, dann meldet euch einfach.
Ja, das wäre auf jeden Fall mal interessant zu wissen.
Ja.
Weil irgendeinen Sinn werden die schon haben.
Irgendjemand hat sich in seinem kranken Hirn sicherlich irgendwas dabei gedacht, ja. Und wir sind nur zu blöd, es zu erkennen.
Das wird sein.
Ja.
Also klärt uns auf.
Genau. Ja, und ansonsten kann man dem Markus da noch was raten?
Also wie du schon gesagt hast, einfach ausprobieren. Ja, okay. Weil, was ist richtig, was ist falsch? Er schreibt ja, dass er das Gefühl hat, dass er seine Bilder verschlimmbessert.
Ja, weniger ist oftmals mehr. Ne?
Ja, ja.
Aber das geht mir genauso. Ich verschlimmbessere oft meine Bilder auch. Und wenn ich sie mir 2 Tage später nochmal angucke, dann sehe ich einfach, ups, das war einfach zu viel.
Das vielleicht das, noch als Tipp, dass man dann einfach mal ein Bild auch einfach mal 1-2 Tage in Ruhe lässt und dann nochmal rangeht. Ja, und dann merkt man vielleicht, da bin ich vielleicht doch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen.
Ja. Das passiert mir oftmals, wenn ich müde bin und Bilder entwickle. Dann, ja doch, das ist wirklich so. dann übertreibe ich oftmals und wenn ich mir es dann im Anführungszeichen wachen Zustand nochmal angucke, dann sehe ich einfach, ey, das geht gar nicht so, da hast du einfach zu heftig am Regler gezogen. Ja.
Ja.
Ja, mehr fällt mir da jetzt auch nicht so ein.
Ja, vielleicht kann er sich ja dann mal melden, ob wir da weiterhelfen konnten oder ob sich daraus neue Fragen ergeben haben.
Genau, okay. So, dann habe ich noch eine Klarstellung klarzustellen. Und zwar habe ich in einer der letzten Folgen ging es um Aufbewahrungsmöglichkeiten für Akkus. Und da habe ich den Frank Fischer von Photophonie zitiert und habe behauptet, dass AA-Akkus Schüttgut seien. Das hatte er nicht mit AA-Akkus gemeint, weil da nimmt er auch die Vierer-Päckchen, also die Blizzards. Er meinte allerdings, das sind die Kamera-Akkus. Jetzt weiß ich nicht, ob das eine oder andere besser ist. Da schüttle ich schon so ein bisschen meinen Kopf, denn die Kamera-Akkus als Schüttgut zu bezeichnen, Das ist kostspielig, glaube ich.
Ja, aber ich kann es absolut nachvollziehen, weil ich ja auch, genau wie der Frank ja auch, Olympus MFT-Kameras habe und da sind die Akkus schon so ein Stück weit tatsächlich schüttgut.
Sind die eigentlich genauso teuer wie bei den Spielreflexen, die Akkus? Das ist ein teures Schüttgut dann.
Ja. Wenn man die Originalakkus nimmt, die liegen, meine ich, so bei 50 Euro das Stück.
Ja, ein bisschen günstiger als bei einer D800 oder 7000 sind ja dieselben. Aber viel günstiger auch nicht.
Aber man braucht halt tatsächlich doch einiges an Akkus mehr als jetzt bei einer herkömmlichen DSLR.
Ah, okay.
Und ja, also ich kann das, bei mir sind die auch schüttgut, wenn ich unterwegs bin.
Daher kommen die großen ausgebeulten Jackentaschen.
Genau.
Ja, okay. Okay, gut. Das wollte ich schon klargestellt haben. Ich will da ja niemanden falsch zitieren irgendwie. Es ging ihm um die Kameraakkus, nicht um die AA-Akkus.
Ja gut, bei den AAs geht es halt darum, dass man nach Möglichkeit halt seine vier immer gemeinsam leer macht und wieder lädt und nicht genau. Da nochmal so die durcheinander würfelt. Ne?
Genau, da geht es einfach um die Ladezyklen geht es da, weil bei jedem Ladezyklus verliert die Kapazität so ein bisschen. Und das schwächste Glied der Kette, ja, ist halt das, was als erstes bricht. Das heißt, ja. In dem Fall, wenn ihr drei Top-Akkus habt und eine Niete bei eurem Blizzard für den Blitz, dann hält euer Blitz genauso lang wie die Niete. Mhm. ist leider so. Kann man nichts dran ändern. So, Andreas. Dann hast du noch so ein Thema mit 360-Grad-Panoramen.
Ja, das ist mir, bin ich vor ein paar Wochen einfach mehr oder weniger durch Zufall drauf gestoßen und habe mich da mal ein bisschen mit beschäftigt mit dem ganzen Thema. Und zwar bin ich, wie gesagt, durch Zufall da drauf gekommen, irgendwie habe in einem Buch was vom Bokeh-Rama gelesen und auf der Suche da irgendwie eine Software zu finden, bin ich dann bei PTGui gelandet, wo die dann so ein schönes Video da auf der Startseite mit drauf haben und wo man dann sieht, da kann man sich direkt im Foto bewegen quasi direkt und fand ich eine coole, interessante Geschichte, gerade in dem Bereich, wo jetzt alles mit diesen VR-Brillen oder jetzt schwer mit Werbung gemacht wird und hab da mal probiert, auch mit Sony irgendwie was hinzukriegen und da ich ja bis jetzt das 16mm habe ich da erstmal probiert, das irgendwie mit einem normalen Stativ hinzukriegen, muss dann aber feststellen, dass das nicht so ganz hinhaut und ich mir da noch einen Nodalpunktadapter besorgt habe, der mir dann die Aufnahmen erleichtert hat und dann auch das Zusammensetzen per Software vereinfacht hat.
Welchen hast du da?
Stopp. Einspruch. So, jetzt müssen wir, glaube ich, einfach mal ein paar Vokabeln hier auseinanderdröseln. Also du hast jetzt von einem Panoramakopf.
Kopf gesprochen.
Was ist ein Panoramakopf?
Also ein Panoramakopf, den installiere ich, habe normal in 3-Wege-Neiger und da schraube ich meinen Panoramakopf drauf. Das ist quasi, wie muss man sich das vorstellen? Einfach wie ein großes L, sage ich mal. Ja, wo ich den erste Mal ausnivelliere mit einer Punktwasserwaage, dass der erste Mal in alle Richtungen gleich hängt und dann ist das quasi wie eine drehbare Platte, wo dann die Kamera nur noch auf der einen Ebene gedreht wird.
Und warum macht man sowas?
Ich bin jetzt auch kein Profi, ich habe mich jetzt vor 2-3 Wochen habe ich mich damit beschäftigt. Es geht irgendwie um diese Parallaxenverschiebung.
Genau, okay.
Das heißt, wenn ich was im Vordergrund habe zum Hintergrund, dann muss das immer in derselben Parallaxe sein. Also wenn ich irgendwie den zwei Daumen, den einen ziemlich nah ans Gesicht lege und den einen weiter weg, dann den Kopf neige, dann springen die. Und diesen Effekt habe ich dann bei der Kamera auch. Und da muss ich dann halt sehen, durch die Einstellung, dann muss ich den Abstand, wie war das, der Abstand vom Boden bis zur Mitte Linse, dann gab es noch irgendwie so eine wilde Rechnerei. Und dann, genau, kann ich es nicht sagen.
Hört sich jetzt wild an, aber ich
ja, ist ab und nicht, zu bin ist ich nicht kompliziert. Also,
ab und zu bin ich ja auch echt ein Arsch, ne? Also ich habe mich da ja auch schon mal versucht. Ich habe mal so einen virtuellen Rundgang habe ich mal gemacht. Den habe ich auch in irgendeiner der Folgen habe ich da schon mal drüber gesprochen. Also der Punkt ist einfach folgender. Wenn ihr eure Kamera einfach aufs Stativ drauf schnallt, dann dreht ihr die Kamera ja so ungefähr auf der Ebene des Sensors. Aber das ist nicht die optische Achse. Die optische Achse liegt etwa so kurz hinter der Frontlinse. Ihr müsst das ganze Gebilde in der optischen Achse drehen, weil sonst bekommt ihr den vom Andreas eben gerade genannten Parallaxe-Effekt. Da hat es ja schon mal beschrieben, jetzt mit den Daumen einfach mal einen Zeigefinger, einen Daumen in eine Linie bringen, dann macht er mal das linke Auge zu, dann das rechte Auge zu und dann seht ihr, dass es verspringt. Und wenn ihr den Kopf zurücknehmen könntet, ja, zum Teil geht es dann so ein bisschen, dann würdet ihr das irgendwie auch schaffen, dass euer Auge auf der optischen Achse liegt. Und wenn ihr dann das nach rechts und links dreht, euren Kopf, dann verspringt das nicht mehr. Okay, und um das zu gewährleisten, also ihr müsst erstmal die Mitte der Linse erstmal auf die mittlere Achse bekommen, wenn ihr die Kamera auf euer Stativ schraubt. So, dass also quasi nach rechts und links, dass ihr genau in der Mitte seid. Und dann müsst ihr die Kamera einfach ein Stückchen nach hinten verschieben, so dass ihr quasi den Drehpunkt, wo ihr eure Kamera dann drauf dreht, kurz hinter der Frontlinse habt. Und das zu testen geht eigentlich ganz einfach. Ihr nehmt irgendwie ein anderes Stativ, einen Stuhl, irgendwas und einen Türrahmen beispielsweise in einer Linie. Dann zoomt ihr auf 100% in eurer Kamera ganz links und guckt, dass es genau in einer Linie ist. Und dann schwenkt ihr das Ganze nach ganz rechts. Und wenn es immer noch in einer Linie ist, dann habt ihr den Nodalpunkt gefunden. Wenn das verspringt, dann müsst ihr die Kamera noch ein Stück nach hinten oder nach vorne verschieben.
Genau.
War das etwa verständlich? Ich glaube schon, gell?
Ich denke schon.
Ja. Ansonsten googelt einfach mal nach Nodalpunkt
Ich habe auch in die
und
Shownotes
Parallaxefehler irgendwie, ne?
einen Link gelegt von einer Webseite, wo das alles ziemlich gut erklärt ist.
Ah,
Also
sehr schön.
von Aufnahme bis Stitching-Software, Tipps und Tricks. Also da kommt man dem Thema schon ziemlich nah, sag ich mal.
Okay,
Also wenn man
super.
sich das anguckt.
Super.
Ja.
So, und jetzt haben wir die Bilder jetzt, nee, andersrum. Jetzt haben wir die Kamera in den Nodalpunkt gebracht. Und was passiert dann?
Was passiert dann? Dann kommt drauf an, was hast du für eine Linse draufgeschnallt? Also wie gesagt, ich hatte es am Anfang mit meinem 16 mm probiert. Das Ganze wird immer im Hochformat aufgenommen, um mehr drauf zu kriegen. Da mit dem 16 mm musste ich alle 60 Grad ein Bild machen. Das sind
Und
ja
wie hast du
dann,
das rausgekriegt?
das ist auf dem Nodalpunktadapter ist eine Gradeinteilung, zum Glück.
Ja.
Ja, und dann fängst du halt bei 0 an. Die 60 Grad meinst
Ja, genau.
du? Auch auf der Webseite stand da mit der Brennweite am
Okay. Ja, da gibt es Rechner
Vollformat,
für, stimmt.
gibt's Rechner für und ja,
Ja.
hast du dann wenig Überlappung. Also das liegt dann irgendwo bei 2-3% oder so, je nachdem, wie du es machst. Und mehr
Also
braucht die Software,
zwei, drei Prozent halte ich für sehr, sehr sportlich,
ja.
muss ich sagen.
Allerdings,
Also
allerdings.
ich habe
Oder
bei
habe ich
meinen
mich da
Panoramen habe ich immer so zwischen 20 und 30%
Ah,
Überlappung
nee.
genommen.
Ich sehe es gerade. Da habe ich mich. Das ABS-C Vollformat bei 16. Nee, sind 19%.
Ja, so um die 20% gehe
Ja.
ich mit.
Ja.
So zwischen 20 und 30%, so ungefähr.
Ja,
Ja?
19% sind es hier bei
Genau.
16. Genau. Das Problem bei der Sache mit dem 16er war, ich musste halt 6 Aufnahmen, sag ich mal, in waagerechter Position aufnehmen. Und dadurch, dass ich nicht die 360 Grad umfassen kann, muss man halt noch einmal die Kamera 45 Grad nach oben stellen, da noch mal 6 Aufnahmen machen und dann habe ich sie noch mal 45 Grad auf den Erdboden gestellt, sozusagen. Habe da auch noch mal 6 Aufnahmen gemacht und dann noch mal einmal komplett nach unten und einmal komplett nach oben. Also bin ich
Stopp.
bei
Stopp. Wie kriegst du die Aufnahme nach unten? Da steht doch dein Stativ.
Ja, das Stativ ist mit drauf. Klar, das Stativ musst du zum Schluss rausreduzieren. Das musst du schon bedenken. Also dann, so weit sind wir ja noch nicht.
Okay.
Ist erstmal bei der Aufnahme. Heißt dann, wir sind bei 12, 18, ja, 20 Aufnahmen, die
Ui.
man in einer relativ kurzer Zeit eigentlich, also wenn es jetzt eine Außenaufnahme ist, sage ich mal, oder Innenaufnahme direkt auch. Also ich stelle mir das schwierig vor. Ich habe es jetzt nicht mit anwesenden Personen gemacht oder so, weil das wird dann, glaube ich, die Software, ob die das zusammengerechnet kriegt. Ich habe es noch nicht probiert,
Pitigoi
aber
hilft da, ich sage gleich was dazu.
ja. Und ja, ich habe es also nur mal draußen probiert und fand es relativ, ja, also man muss schon sich schnell bewegen und dann jedes Mal, also ich habe keinen rastbaren Nodalpunktadapter, da gibt es wohl auch welche, die rasten dann je nach Gradzahl ein und dann muss man immer gucken, Fernauslöser drücken, wieder rutschen und dann hochstellen, fand ich als, ja, für den Anfang war es okay, habe ich es probiert und musste dann aber feststellen, dass meine Software, die ich dafür benutzt habe, also ich habe auch PTGUI ausprobiert und Panorama Studio Pro. Da musste ich feststellen, dass doch in ein, zwei Feldern oder dass da Stitching-Fehler aufgetaucht sind. Und da habe ich mir einfach mal bei Amazon ein Valimax Fisheye bestellt. Einfach erstmal zum Testen. Mal nur mal ausprobieren, wie der Effekt ist. Und dann bin ich dann mit dem Fisheye, um ein 360-Grad-Panorama zu kreieren, bin ich dann von ja, 20 Bildern bei den 16 mm einfach auf 6 Bilder runter gekommen. Also einmal alle vier
Richtung.
Richtung. Und einmal oben, einmal unten und dann war die Sache im Kasten. Also erstmal von der Sache her, von der Handhabe, viel einfacher und auch wahrscheinlich für die Software dann im Nachhinein weniger zu rechnen, weil ich einfach weniger ja, Schnitte habe, die die Software zusammenrechnen muss. Und da muss ich sagen, das ging eigentlich ganz gut, obwohl das Valimax, das ist jetzt nur manuell einstellbar, aber finde ich jetzt nicht so, als hätte, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, mit Autofokus und Fischei ist, glaube ich, sowieso so eine Sache, ob das dann so hinhaut.
Das haut niemals hin.
Von daher.
Mein Tipp an der Stelle, wenn ihr Panorama schießt, Kamera, Wahlprogramm manuell, ISO-Automatik aus, Autofokus auch aus. Also alles manuell, was
Alles
nur irgendwie
manuell,
geht,
genau. Weißabgleich auch.
weil ihr kriegt sonst Sprünge ins Panorama rein.
Ja.
Muss dir vorstellen, bei dem einen Bild hast du jetzt noch einen Fokus bei, was weiß ich, 5 Metern. Und beim nächsten Bild hast du noch 2 Meter. Wie willst du sowas zusammenstitchen? Das kann nicht gut gehen, ne? Wo ich gerade noch was zu sagen wollte, ist, also ich benutze zum Stitchen auch immer PTGUI. Das ist so, das habe ich mir irgendwann mal gekauft und das benutze ich. Da kann man Personen, die mehrfach drauf sind, die kann man dann raus ausmaskieren. Voraussetzung ist aber natürlich, dass dieser Bildbereich auch noch auf einem anderen Bild existiert ohne Mensch, der da durchläuft. Dann nimmt er einfach das Bildmaterial von dem anderen Bild. Da kann man Objekte einfach mit so einer Maske versehen. Also rote Maske heißt, nimm das nicht. Grüne Maske heißt, nimm das bitte. Und dann kann man, ja, kann natürlich an der Maske noch ein bisschen umradieren oder sowas. Aber das hilft dann dem Programm einfach zu entscheiden, welchen Teil will ich denn im Bild haben und welchen Teil nicht. Das einfach nur so als Tipp, falls ihr da bewegte Dinge habt. Was ziemlich eklig werden kann, das sind Bäume, wenn Wind geht. Wenn die Äste sich bewegen, weil die bewegen sich beim einen Bild anders als beim nächsten Bild. Man kann ja auch ein Panorama als HDR machen, das habe ich mal versucht. Da hatte ich irgendwie auch nicht so wirklich weitwinklige Objektive naja, habe ich nicht dabei gehabt. Und es waren dann irgendwie pro Belichtungsreihe waren das dann 27 Bilder irgendwie.
Ja.
Das war jetzt nicht an der 800 oder 810, sondern es war die 7000 damals. Sie hat nur 16 Megapixel, aber da ist am Ende ist ein Bild entstanden, das kann Photoshop nicht mehr bearbeiten. Da, in dem Zusammenhang habe ich gelernt, dass es nicht nur PSDs gibt, es gibt auch PSB für Big Picture. Das benutzt man dann, wenn das Bild größer als 2 GB wird. Nur um euch mal ein bisschen ein Gefühl zu geben, über welche Datenmengen wir jetzt reden. Ne? Was natürlich auch ein bisschen ätzend ist, ist, wenn ihr euer Panorama 360 Grad abschießt, also in der horizontalen 360 nach oben und unten sind es ja nur 180, dann habt ihr das Bild nach unten ist immer dieses blöde Stativ dann im Weg. Das kann man natürlich wegretuschieren, da sucht man sich irgendwie einen Boden, der ziemlich, was weiß ich, homogen ist, irgendwie eine Wiese oder sowas, dann kann man aus anderen Wiesenteilen da was reinstempeln. Man kann aber auch einfach in die Mitte des Stativs, da legt man sich irgendwie ein Steinchen oder was weiß ich, irgendein rumliegendes etwas hin, dass man sich den Punkt merkt, nimmt das Stativ mal einen Meter zur Seite und nimmt einen Auslegearm. Den baut man ans Stativ dann drauf und macht einfach das Foto nach unten. Das funktioniert auch. Das kann man dann auch da rein basteln.
Okay, ich mache das.
Es gibt ja dieses, viele Panorama-Fotografen machen dann irgendwie ihren Werbebanner dann da unten rein, wo das Stativ war. Das nennt sich dann Nadir Picture irgendwie, keine Ahnung.
Ja,
Also,
ja, ja. Manche
ja.
machen auch so eine Kugel irgendwie,
Ja,
so eine
die, also.
3D-Kugel rein und so, habe ich ja schon gesehen.
Ja,
Also.
da gibt es verschiedene Dinge, die man dann da unten reinbasteln kann. Aber das ist einfach nur ein Zeichen dafür, wenn da sowas unten drin ist, dass das Panorama in meinen Augen nicht zu Ende gedacht wurde, nicht ordentlich geschossen wurde. Wenn ihr das komplett machen wollt, dann kommt ihr mit Sicherheit auch ohne Werbung aus. Dann müsst ihr, also es kommt immer auf die Belichtungszeit drauf an. Wenn die Belichtungszeit es zulässt, es aus der Hand zu machen, dann macht man ein Bild nach unten, senkrecht nach unten aus der Hand. Dann ist auch gut.
Also es muss gar nicht unbedingt senkrecht sein. Es reicht auch schräg.
Ja,
Funktioniert auch.
das ist nur ein bisschen aufwendiger, das dann reinzubasteln unter Umständen. Je senkrechter das ist, desto einfacher geht es meines Erachtens.
Ja, okay. Aber man muss ohnehin also in der Panorama-Software gibt es ja dann, man sagt ja oder man identifiziert gleiche Punkte in den einzelnen Bildern, sodass die Software weiß, aha, Punkt A in Bild 1 ist an der Stelle in Bild 2 und ich muss die zur Deckung bringen.
Genau,
Und
das
das
sind die
funktioniert,
Referenzpunkte,
genau, das
ne?
funktioniert recht gut automatisiert. Aber mit dem Bild nach unten funktioniert es selten automatisiert. Da muss man in der Regel manuell ran und dem Bild sagen, wo es sich in Relation zu den übrigen, die man sozusagen rundherum geschossen hat, in der Waagerechten geschossen hat, wo sich's positionieren muss. Also
Genau.
ist immer mit mehr Aufwand verbunden, auf jeden Fall.
Ja, habe ich immer das Problem mit dem nach oben gehabt. Also weil ich jetzt draußen war,
Wobei
waren keine.
nach oben spare ich mir in aller Regel. Also,
Ah, okay.
Das
weil
kriegst du auch mit Überlappung
das kriegt
hin,
man
ja?
extrem gut hin. Und vielleicht noch als Tipp, es gibt ein, allerdings kostet es was, es gibt ein Plugin, das nennt sich Super Cubic für Photoshop. Und der macht, also was man ja erhält letzten Endes bei so einem Panorama, ist ja eine, also man befindet sich ja sozusagen im Inneren einer Kugel. Man
Ja.
erhält dann ein Bild, wenn man das als ich sage jetzt mal, rechteckiges JPEG-Bild sieht, dann wird es ja sozusagen diese Kugel auseinandergefaltet. und man hat ein Bild, was im Format 2 zu 1 vorliegt. Also zweimal so breit wie hoch, weil man ja 360 Grad in der horizontalen hat und 180 Grad in der vertikalen. Und das Problem ist aber, dass sich das Bild extrem nach oben und unten extrem verzerrt. Also wenn man es so will, ist ja die oberste Pixelreihe besteht quasi aus dem einen Punkt, aus dem Nordpol, wenn man so will, auf die komplette Breite des Bildes gezogen. Ja, und somit ist also der obere und untere Teil extrem in die Breite gezogen und lässt sich insofern nicht wirklich bearbeiten. Und dieses Plugin macht Folgendes: Das macht eine Umrechnung auf das Innere eines Würfels statt einer Kugel und erzeugt dann eine Ebene in Photoshop mit dem Deckel und dem Boden dieses Würfels. Und das heißt, ich habe dann sozusagen die Draufsicht auf den Boden und auf also auf den Nadir und auf den Zenit. Und das lässt sich gerade, was den Zenit betrifft, in aller Regel extrem gut mit Photoshop dann auffüllen, weil ich habe da Himmel oder wenn ich im Innenrollen bin, habe ich eine Decke. Ich sollte halt gucken, dass ich mich nicht gerade unter einer Lampe befinde. Ja, dass ich weiß, okay, das, was mir oben verloren geht, ist einfach weiße Fläche. Und da spare ich mir in aller Regel den Aufwand, ein Bild nach oben zu machen. Boden ist natürlich was anderes. Und durch diese Würfel, Umrechnung habe ich es natürlich auch viel einfacher, beispielsweise einen Boden, der gekachelt ist, aufzufüllen. Weil die Kacheln dann eben tatsächlich wieder rechteckig sind und nicht, wie es eben bei so einem kugelförmigen Abbildung da ist, dass die dann, dass die Linien gebogen sind, sondern die sind alle gerade.
Wer sich mal
Damit.
so eine Projektion angucken will, dieses 2 zu 1, das nennt sich ein sphärisches Panorama,
Genau.
der schaut sich einfach mal bei der Folge 90 vom Fotopodcast, schaut er sich einfach mal das Folgenbild an. Das ist ein Panorama, was ich mal gemacht habe. Das ist genau dieses sphärische Bild, was wir als Folgenbild benutzt haben. Da oben ist es drin. Folge 90.
Cool.
So.
Ja, also wie gesagt, Supercubic kann ich nur empfehlen,
Also ich
wenn
mache
man
das
sowas öfter
Ganze,
macht.
ja, ich mache das Ganze, aber das ist ein bisschen techie-like ist das. Ich benutze da, jetzt habe ich wieder vergessen, wie dieses Ding heißt. Vorhin habe ich es noch gesagt, ne? In der Vorbesprechung. PT, nicht PTQI,
PTQI.
ich. Naja, nee, ich habe das. Ich habe ein anderes gemeint. Ich muss jetzt gerade mal kurz bei mir auf der Platte gucken. Das ist super, ne? Da fällt einem der Name wieder nicht mehr ein. Ich reiche es gleich nach, wie der Name heißt. Ich suche es nebenbei. Und zwar KR Pano. Jetzt habe ich es wieder, ne? KR Pano benutze ich. Und da ist dieses Umrechnen von diesem sphärischen Panorama Diese Würfelprojektion ist damit Droplets gelöst.
Weiß ich ja, habe ich auch
Ja.
schon. Da ich
Da,
aber meine Panoramen eh immer in Photoshop nochmal
da.
aufbügle, ja,
Ja.
ist natürlich sehr praktisch, wenn ich einfach mir eine Ebene erzeugen kann und die wieder zurück. Also ich, ne, es läuft alles automatisch in Photoshop ab.
Ja, also ich, wie gesagt, ich bin da ja ein Freund von Coden. Also nicht irgendwo einen Haufen liegen lassen, sondern von Programmcode, also XML, eigentlich selbst zu schreiben, weil da hat man eigentlich alles besser unter Kontrolle. Ja, und deswegen, also die Droplets. funktionieren so: Ihr habt ein sphärisches Panorama, das lasst ihr einfach auf das entsprechende Droplet drauffallen und dann zerlegt dieses Droplet dieses Bild in die eben beschriebenen 6 Seiten. Die könnt ihr dann retuschieren, wie ihr wollt. Und nachher lasst ihr die 6 Seiten von dem Würfel wieder auf das entsprechende Droplet fallen und habt ihr wieder euer sphärisches Panorama fertig retuschiert. Das funktioniert ziemlich gut. Die Stärke von diesem Tool ist einfach, ihr könnt per XML könnt ihr diesen Player, worin man sich nachher das Panorama anschaut, wo man sich um 360 Grad umgucken kann, oben nach unten 180 Grad. Dieser Player lässt sich unheimlich gut konfigurieren. Das heißt, ihr könntet da solche Hotspots setzen. Das heißt, ihr verlinkt zu anderen Panoramen. Ihr könnt reinzoomen. Ihr könnt Übergänge da machen. Ihr könnt also, das ist ein komplett programmierbarer Player, den ihr da habt. Aber der Nachteil ist, ihr müsst eben ein bisschen Code editieren. Das heißt, ihr müsst XML schreiben.
Und ihr müsst ein paar Euro hinlegen.
Wir müssen ein paar Euro hinlegen, ja. Das ist schon so ein bisschen so ein Pro-Tool. Ja, das ist nichts, was ihr schnell macht, aber was dieser Player macht, das macht er wirklich gut.
Ah ja, also absolut. Also das ist so schon.
Also wenn jemand schon mal eine Webseite programmiert hat, da sollte da keine Angst vor haben. Allerdings, wenn jemand irgendwie nur ansatzweise HTML sieht und kriegt da irgendwie Fluchtgefühle, dann solltet ihr da die Finger von weglassen. Es ist schon so ein bisschen nerdiges Tool, aber es macht viel Spaß. Ja, so viel dazu.
Ja, das ist schon ein sehr interessantes Thema, was man da wieder...
Ja, da kann man auch sehr viel Zeit lassen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich hatte alternativ nochmal, weil ich das jetzt gerade in dem Thema so drin gesteckt hatte, dann fällt dann ja alles auf. Da gibt es ja noch diese, so eine Kamera, die das auf Knopfdruck quasi mit einem Knopfdruck ein 360-Grad-Panorama erzeugt. Diese Ricoh Theta S, glaube ich, ist die neueste Version. Hatte ich mir auch mal rein Interesse halber nochmal mitbestellt, um einfach zu sehen, okay, ist das was oder ist das mehr so Spielerei, so ein Gag-mäßig? Es ist einfach zu bedienen, auf jeden Fall, aber es ist halt ja wirklich nur bei wirklich guten Lichtverhältnissen nutzbar, meiner Meinung nach. Und ich kann halt die Bilder nicht nochmal bearbeiten. Also da war dann für mich irgendwie, ja, ich meine, das ist, wenn man jetzt eine Innenaufnahme, weiß ich nicht, von seinem Kühlschrank machen will oder was, wenn da die Tür offen ist und Licht brennt, dann kann man das mit so einem Ding machen, aber jetzt für Landschaften oder, sag ich mal, jetzt ganze Räume, fand ich dann die Qualität einfach nicht so gut von dem Ding. Und die lag auch bei 380 Euro oder so.
Nee, kriegst du nicht geschenkt, ne?
Dafür ist das doch ein bisschen viel für irgendwas, was man jetzt nur als Gag nutzt oder so. Und da ist auf jeden Fall wieder zurückgegangen, aber das Fisheye habe ich jetzt behalten. Da werde ich mich jetzt mal ein bisschen mit beschäftigen, mit der ganzen Sache. Ja, das soweit zu dem Thema. Ich würde mir das mal angucken, was der Thomas jetzt gesagt hat, um das einfach noch mal ein bisschen zu intensivieren, die ganze Geschichte, und ja, wird dann weiter berichten. Ja.
Super. Ja, und der Thomas, der hat auch das Tool, was ich vor einigen Folgen genannt habe, dieses GPS4Cam hat er mal ausprobiert.
Ja, genau.
Wie war denn dein Eindruck?
Extrem unkompliziert zu bedienen. Also es ist tatsächlich super einfach, vor allem wenn man mehrere Kameras im Einsatz hat. Da komme ich ja nachher nochmal zu dem Thema, ich war ja jetzt 8 Tage in Porto auf einer Fotoreise und da habe ich das eben eingesetzt. es gibt da zwei Versionen, habe mir jetzt da diese Pro-Version gekauft, die kostet, glaube ich, 2 € mehr oder so, weil die den Vorteil hat, wenn man jetzt lange unterwegs ist, und das war bei mir halt der Fall, dass ich den ganzen Tag unterwegs war, dann ist es ja so, dass die Daten in so einen QR-Code eingearbeitet werden, den man am Ende mit seiner Kamera abfotografiert und dann die Bilder, die man gemacht hat über den Tag, mit diesem QR-Code zusammen in eine Software wirft und die taggt dann eben die Bilder mit den Geokoordinaten. Und wenn man jetzt natürlich lang unterwegs ist, dann läuft irgendwann der QR-Code über sozusagen und man muss dann je nachdem, ich glaube, an einem Tag hatte ich das aus Versehen mal, weil ich keine Internetverbindung hatte. Also wenn man die Pro-Version hat, dann reicht ein QR-Code, aber nur deswegen, weil die Software dann irgendwas in der Dropbox ablegt. Also man muss der Zugriff auf die auf eine Dropbox-Verzeichnis geben und dann werden irgendwelche zusätzlichen Daten der Dropbox abgelegt und man bekommt einen QR-Code. Und an einem der Tage hatte ich keine Verbindung zum Internet und dann war es tatsächlich so, dass er mir 4 oder 5 QR-Codes über den Tag dann generiert hatte. Und dann ist das Ganze etwas, ja gut, muss man halt 4 oder 5 von diesen Codes abfotografieren. Deswegen würde ich zur Pro-Version raten und tatsächlich das dann zu machen, wenn Internetverbindung besteht, dann hat man immer nur einen QR-Code pro Tag und das funktioniert einwandfrei. Und es geht sogar so, dass man, ich war ja mit mehreren Fotografen unterwegs, die konnten im Grunde auch einfach meinen QR-Code abfotografieren und damit ihre Bilder auch taggen. Also
Das ist ja cool.
ist total klasse. Eine Sache, und da bin ich im Moment noch, habe ich noch eine Anfrage am Laufen. Wenn nämlich, wie mir passiert, die Kamera nicht mehr funktioniert, weil der Verschluss hängen bleibt. Dann hat man
Uiuiui. Das
allerdings gegen
hört sich nicht
diesen,
gut an.
nee, es hört sich nicht gut an. Also ja, ich war auch, muss ich sagen, doch etwas entsetzt. Also meine OMD EM5 Mark II hat jetzt nach einem Jahr einfach so, da war nichts Besonderes. Wir waren auf einem Markt unterwegs in Porto und ich mache ein Bild und Display bleibt schwarz. Ich denke mir, oh, okay, was ist passiert? Akku leer, was auch immer. Nee, aber die Kamera war also tot und dann habe ich irgendwann das Objektiv mal abgemacht und gesehen, ja, ich sehe keinen Chip mehr, sondern ich sehe nur noch den Verschluss. Was ja am dritten Tag von 8 natürlich nicht ganz so gut kommt. Ich hatte halt noch meine alte EM5 mit dabei und insofern war ich dann handlungsfähig, aber das war natürlich nicht das, was ich mir so vorgestellt hatte. Bin aber inzwischen schon wieder versöhnt mit Olympus, weil ich habe die eingeschickt, hatte die nach einer Woche wieder und die haben kostenlos irgendwelche Schäden behoben, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie habe. Die haben mir ein neues Display eingebaut, nochmal zwei, drei Sachen gemacht. Habe jetzt also eine komplett general überholte Kamera und habe nichts dafür bezahlt. Insofern Service toll, ja, aber
Der Schreck saß tief.
der Schreck saß sehr tief. Ja, und von dem Tag habe ich natürlich jetzt genau das Problem, dass ich natürlich diesen QR-Code nicht mehr mit der Kamera fotografieren konnte. Und ja, also in der Situation funktioniert es dann doch nicht. Ich habe jetzt aber an die Firma da mal ja, eine Anfrage geschickt und habe gesagt, Mensch, gibt es da irgendeine Möglichkeit, wie man das retten kann? Noch habe ich keine Antwort. Man wird sehen. Aber gut, ich meine, ganz so häufig passiert es ja nicht, dass die Kamera ausfällt, glücklicherweise.
Hoffentlich nicht.
Und also ich kann es nur empfehlen, war wirklich toll. Und auch von der vom Speicher, Quatsch, vom Akkuverbrauch her, vom Telefon. Auch toll. Am Anfang hatte ich den, weil ich da noch nicht so recht wusste, ja gut, wie lange hält es denn, wenn ich den ganzen Tag unterwegs bin, dann habe ich blöderweise entschieden, wenn wir irgendwo länger waren, das Ding auf Pause zu stellen, damit es in der Zeit eben nicht mittaggt. Und ja, dann ist mir es halt doch zwei, dreimal passiert, dass wir dann weitergegangen sind und ich vergessen habe, dann wieder den Tracker einzuschalten.
Hast
Und
du einen signifikanten Unterschied gemerkt, was die Akkuleistung angeht, wenn du den Tagger laufen lässt?
ja, also als ich dann das festgestellt habe nach dem ersten Tag, ja, dass ich mir halt einige Bilder dann rausgefallen sind, weil in der Zeit, wo nicht getaggt wird, kann er die halt nicht verarbeiten. Obwohl ich ja an demselben Ort war, kann die Software, erkennt es dann eben nicht. Ja. Die
Ja, aber das
fallen
kannst du ja
dann,
dann per Hand
genau,
nachsynchronisieren. Das ist
geht
ja
ja,
kein
ne?
Ding.
Aber genau, aber da dachte ich mir, ach nee, habe ich aber eigentlich keinen Bock dazu und habe dann am nächsten Tag einfach mal gesagt, okay, ich schalte den jetzt mal ein und ich mache sogar diese, also da kann man ja verschiedene Modi einschalten, ne, alle 5 Minuten oder eben, es gibt aber auch so, nennt sich, glaube ich, genauer Modus oder präziser Modus, wo man dann sagen kann, mach mir alle 15 Meter ein Bild. Und das braucht natürlich am meisten, weil er das, ne, weil natürlich permanent nachgeguckt werden muss, ja, sind denn jetzt schon 15 Meter, habe ich schon 15 Meter überbrückt oder nicht? Dann habe ich gedacht, ich probiere es einfach mal. Ich nehme mal diesen präzisen Modus und gucke öfter mal auf meinen Akku, wie lange es denn hält, ob das so über den Tag reicht. Und ich hatte also am Ende des Tages immer noch, keine Ahnung, 20% Akku. Obwohl ich den ganzen Tag es komplett habe durchlaufen lassen mit diesem präzisen Modus. Also
Das ist ja okay, denke ich. Also.
absolut okay. Absolut okay. Also wirklich toller Tipp. Danke, Andi.
Ja, gerne. Was ich noch mitschieben wollte, das habe ich, als ich das Stückchen Software da vorgestellt habe, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Wenn ihr eure RAW-Files taggt, dann überschreibt dieses Synchronisationstool nicht eure RAWs, sondern legt einen neuen Ordner an und die Daten, die da drin liegen, die sind dann getaggt, aber eure Originaldaten behaltet ihr auf jeden Fall.
Genau, ja.
Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu wissen. Die gehen da schon sensibel mit um. Also mir ist es noch nicht vorgekommen, dass deswegen ein File nicht lesbar gewesen wäre, aber die machen das ähnlich wie Lightroom. Die RAWs sind heilig, da wird nichts dran rumgeschraubt.
Ja, stimmt. Guter Hinweis.
Ja, cool. Ja, super. Vielen Dank. Dann habe ich die Woche auch noch so ein bisschen was, was heißt die Woche, also in der letzten Zeit, sondern in den Medien gefunden. Und zwar gibt es wohl von CorelDRAW, ich weiß nicht, ob der eine oder andere schon so alt ist, dass er dieses Produkt noch kennt. Also meine Frau benutzt es immer noch. CorelDRAW Converter AfterShoot Pro 3 wird als neuer RAW-Converter vorgestellt. Der Vorzug soll sein, dass es sehr schnell arbeitet und auch kein Importvorgang nötig ist. Was ich allerdings nicht weiß, ist, ob dann sowas wie Smart-Sammlung oder sowas funktioniert. Kann ich mir nicht vorstellen, weil woher soll er die Daten haben? Also werde das mal ein bisschen im Auge behalten. RAW-Converter finde ich immer ganz spannend. Vor allem finde ich es super, wenn es auf dem Markt ein bisschen mehr Konkurrenz gibt. Das befeuert meistens die Etablierten mal so ein bisschen.
Ja, wäre zu hoffen.
Ja, dann habe ich noch was eigentlich Naheliegendes gefunden. Und zwar gibt es da, habe ich einen Artikel von der Docma gefunden. Und zwar gibt es da ein Makroobjektiv mit integrierter Ringleuchte. Das ist also außen am Objektiv, ist so wie so ein leuchtender Ring. Und der gibt euch dann einfach Licht beim Makrofotografieren.
Nicht
Finde
mal.
ich ganz spannend, muss ich sagen. Das ist, ich weiß nicht, ich könnte mir auch das vorstellen. Also wahrscheinlich ist das Licht nicht stark genug, aber so einen besonderen Effekt bei der Porträtfotografie könnte ich mir da auch vorstellen.
Also
Aber
wird es nicht ganz ausreichen
nee,
dafür,
aber das, aber da werden
ne?
die Distanzen zu lang für sein. Aber einfach mal so ein bisschen Licht, das hilft ja auch allein schon beim Fokussieren. Ich bin da immer, also ich fotografiere sehr, sehr selten Makros, aber wenn ich es dann tue, verzweifle ich meistens am Fokussieren. Ja. Dann habe ich noch einen Link zugespielt bekommen von dem Stefan Will, einem der Fotopodcast-Urväter hier beim fotopodcast.de. Hallo Stefan übrigens, wäre schön, wenn du wieder mal dazukommst. Bist sehr gerne eingeladen. Und zwar, wir waren ja jetzt bei den Fürstenegger Fototagen und da in der Gegend gibt es eine Beobachtungsplattform, HoGeBa heißt das Ding. Und zwar ist es ein Biosphärenreservat, da ist eine Betonplattform gebaut worden, damit man sein Astro-Equipment mitbringen kann und sich da positionieren kann, um Sterne zu beobachten, zu fotografieren. An diesem Ort, wo das in der Rhön gebaut wurde, da ist wohl die Lichtverschmutzung sehr, sehr gering und da lässt sich sehr schön Astrofotografie durchführen. Mal so ein kleiner Tipp am Rande.
Ist bei uns eh die Gegend, dass
Naja, das ist
das ist alles
das.
so gehalten und wir sind auch, glaube ich, das nennt sich Sternpark. Da gibt es auch nicht so viele, die da das Zertifikat erhalten haben. Also dadurch, dass es halt hier, sag ich mal nicht, aber es ist halt dünn besiedelt, sag ich mal immer so Ortschaft für Ortschaft und kleinere Ortschaften ist halt die Luftverschmutzung oder die Lichtverschmutzung sehr gering. Und da kann man wirklich, also wenn man einen sternklaren Himmel erwischt, sieht man wirklich alles komplett. Also das ist schon echt eine gute Gegend. Und auch bei der Geber oben, da war ich auch schon, hab mal geguckt, gibt ja noch die Wasserkuppe, wo viele hingehen. Also es gibt schon einige Plätze, wo man hier hingehen kann. Und da ist auch die Geber. Das haben sie, glaube ich, richtig gut gemacht, da oben da diese Einrichtung dahin zu bauen, dass da die ganzen Astro-Verrückten da einen Platz haben mit Steckdose und allem drum
Genau,
und
ja.
dran, sich da aufzubauen.
Man sollte sich nur vorher anmelden, aber das ist alles, wir haben die Links in die Shownotes gepackt zu den Dingen, die ich eben gerade alle erzählt habe und könnt ihr euch gerne dann nochmal nachlesen. Es scheint auch relativ unkompliziert zu sein. Da gibt es eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse. Wahrscheinlich muss man sich einfach nur anmelden, dass es, ja, dass es nicht zu überlaufen dann wird. Also, ich habe ja versucht, bei den Fürstenegger Fototagen mal die Milchstraße zu fotografieren.
War gute Bedingung,
Naja.
oder?
Ja, in eine Richtung wären gar keine schlechten Bedingungen gewesen, aber da war die
Wie es halt so
Milchstraße
ist.
nicht. Und in die andere Richtung, da waren die Bedingungen nicht so gut, aber da wäre dann die Milchstraße gewesen. Naja, also ist halt in die Hose gegangen. Also da kann ich euch leider kein Bild liefern. Ich habe dann halt einfach so ein bisschen die Burg mit Sternen fotografiert. Das kann ich auch gerne mitliefern, das Bild. Ist, finde ich, auch ganz schön geworden. Aber es ist halt nicht so das Knallerbild, als wenn dann irgendwie ja, die Milchstraße dann hinter der Burg gewesen wäre. Ja, ein bisschen schade, aber naja, was soll's. Aus Fehlern lernt man. Ja, und aus noch einem Fehler habe ich gelernt. Und zwar, ich habe den Versuch gestartet eines Tethered-Shootings mit Capture One Pro und einem USB-3, einem verstärkten USB-3-Kabel, einer Verlängerung. Ja, also wenn man ein Foto gemacht hat, die Daten hat er schon übertragen. Aber über das Kabel dann noch Live-View, dann kam der dicke Mittelfinger raus und meint, hey Junge,
Also
kauf
nicht.
dir mal ein gescheites Kabel. Da dachte ich mir so, USB-3-Kabel, das ist doch digital. Wenn da ein bisschen Rauschen drauf ist, kann nicht so schlimm sein. Außerdem ist es nochmal verstärkt. Aber da gibt es wohl doch eklatante Unterschiede. Und jetzt weiß ich auch, warum so ein USB-3-Kabel von Tether Tools auch irgendwie so Mitte der 50er Euro kostet. Also ich ich bin dann dem Rat meines Software-Tools der Wahl gefolgt und habe mir ein gescheites USB-3-Kabel gekauft für fast 60 Euro mit Versand.
Wow.
Ne?
Ja.
4,6 Meter, weiß nicht, 56, 58 Euro, irgendwie so die Ecke. Aber muss sagen, da gehen die Daten auch schneller jetzt durch und LiveView funktioniert wunderbar.
Ja, das ist doch
schön. Capture One meckert auch nicht mehr. Also es hat dann geholfen. Also da die Warnung einfach an euch, das liegt wohl an, also ich kann mir nur vorstellen, dass es an der Abschirmung liegt. Also lasst euch da kein Bären aufbinden von wegen vergoldete Kontakte und extra super duper Kontakte, die machen es wohl nicht. Aber aufgrund der Kabellänge bei so einem 4 oder 5 Meter Kabel mit USB 3 geht natürlich auch schon eine Ecke durch. Und wenn das nicht ordentlich abgeschirmt ist, dann wird das dann nichts. Also da lieber ein paar Euro mehr investieren. Ob man jetzt gleich die 55 Euro da investieren muss, weiß ich auch nicht. Aber ich habe es dann halt doch gebraucht und gewollt. Und das sollte dann schnell gehen. Und da muss man halt auch 3 Kröten mehr für hinlegen. Aber die 20-Euro-Klasse, die würde ich
getrost lassen,
an eurer Stelle da, ja, da mal links neben liegen lassen. Ich glaube, dass das für den Preis lässt sich so ein Kabel kaum produzieren. Wenn es dann auch noch, wenn sie dann noch werben mit verstärkt dann nochmal und Signal aufgefrischt, aber es half ja trotzdem nichts. Also ja, was man billig kauft, kauft man halt doppelt.
Mhm, wie so oft.
Ich hätte da jetzt noch so ein USB-3-Kabel zu verkaufen. Genau. Erst dreimal benutzt.
Ja.
Naja, nee, lass lieber die Finger von weg. Ja.
Gut. Thomas. Ja. Ja, kurz noch Thema, weil wir sind ja in der Zeit doch schon etwas vorangeschritten. Und wir hatten ja schon mal gesagt, dass man vielleicht da eine extra Sendung zu dem Thema machen, aber ich kann da schon mal ein bisschen was erzählen. Hab's davon schon mal angedeutet, ich war jetzt 8 Tage in Porto, war sozusagen die Generalprobe für eine Fotoreise, die ich eben mit anbieten will nach Porto. Und das war jetzt eben, wie gesagt, so mal ein Versuchsballon, Generalprobe. Wir waren 10 Fotografen aus Europa. Teilweise, also oder sehr stark vertreten, war Skandinavien, Schweden, Dänemark, Engländer, ganz wild gemischte Gruppe. Und das Ganze wurde federführend von einer englischen Fotografin organisiert, die in Porto lebt, dort ein Studio hat. Und wir wollen das zusammen eben anbieten in Zukunft und das war jetzt einfach mal so, wir machen es mal, wir testen es mal aus, wir sammeln Erfahrungen, finden raus, wo kann man noch verbessern und es war grandios, hat super Spaß gemacht. Porto ist eine wahnsinnig tolle Stadt, was mich am Anfang am zweiten Tag habe ich das dann erst begriffen, woran es liegt. Also man läuft so durch die Stadt und denkt, Mensch, die Leute sehen alle so gut aus. Also jetzt nicht im Sinne von, die sind alle gut aussehen, sondern die sehen alle so gesund und irgendwie so strahlend aus. Und irgendwann kam ich dann drauf, woran es liegt. Porto liegt, ist ja sehr hügelig angelegt. Ja. Das war übrigens auch so eine Erfahrung aus diesem GPS-Tracker, weil man kann ja daraus auch sich anzeigen lassen, wo man gelaufen ist, logischerweise, aber eben auch so ein Höhenprofil, was man so zurückgelegt hat. Und das war ziemlich erschreckend, weil es war wie so ein völlig aus der Reihe geratener Herzschlag. Ja, also da gab es, was beim Herzschlag ja gut ist, ja, da gab es keine gerade Strecke, sondern es ging nur wild hoch und runter. Also man hat wirklich nur Hügel auf, Hügel ab. zu laufen. Aber dadurch hat die Sonneneinstrahlung natürlich auch einen anderen Winkel, als wenn man jetzt auf ebener Strecke unterwegs ist. Und die Gassen sind eben im Altstadtbereich sehr eng. Oder auch die Straßen, selbst wenn es eine Straße ist, die befahren wird, sind es meistens Einbahnstraßen, enge Straßen. Das heißt, die Häuser stehen recht eng und sind eher hell gehalten. Und der Effekt ist, man läuft auf der Schattenseite, ne, weil es war relativ warm, und hat permanent riesige Softboxen, weil die andere Straßenseite von der Sonne angestrahlt wird und wie eine wahnsinnig große Softbox wirkt. Man hat überall ein Wahnsinnslicht. Man kann also egal wo stehen bleiben, jemand hinstellen, Bild machen, das sieht immer gut aus.
Da muss ich
und,
hin.
Und das habe ich so den ersten Tag gar nicht so registriert. Ich habe nur eben immer festgestellt, dass die Leute immer toll aussehen. Ja, immer so, ja, einfach strahlend, ja, so kann man das vielleicht umschreiben. Und es liegt eben daran. Also eine wahnsinnig interessante Stadt. Und wir waren halt in der Lage, dort auch Locations aufzusuchen und die Erlaubnis zu haben, dort zu fotografieren, wo man normalerweise nicht so reinkommt. Hatten Models dabei. Fünf verschiedene Models über 3 Tage verteilt. Für uns dann auch zum Beispiel so eine Sache, wo man auch erstmal so lernen muss, damit umzugehen. Eins von den Models kam von den Kapverdischen Inseln, hatte also sehr dunkle Haut. Und da kommt man in unseren Breitengraden ja nicht so häufig dazu, mit dunkelhäutigen zu fotografieren. Und auch das war mal ganz interessant, sich da, ja, man muss da ganz anders rangehen. Also man lernt da sehr viel und ja, auch so dieses Miteinander und dann eben zu gucken, okay, wie macht denn die das, wie macht denn der das, wie gibt der Posing-Anweisungen und war also insgesamt ja sehr wertvolle Erfahrung, die man da sammeln konnte. Und wie gesagt, da wird demnächst noch mal ein bisschen was dazu kommen, weil wir im Moment dabei sind, da eine Website auch ins Leben zu rufen, wo man Bilder sieht. Es wurden Videos gedreht, dass man da mal so ein bisschen Eindruck kriegen kann. Und wenn das dann soweit ist, können wir da nochmal ausführlicher drüber sprechen.
Sehr cool. Hey, super. Ja, dann hätte ich auch noch ein bisschen Werbung in eigener Sache sozusagen. Ich will es nicht ausdehnen, aber ich will einfach nochmal darauf hinweisen. Und zwar am 8.7.2016 findet ein Workshop von mir statt zum Thema Sportfotografie. Das wird im Rahmen eines Tag des Deutschen Sportabzeichens in Fulda stattfinden. Der Link ist auf der Webseite. Wir werden da einen schönen Tag verbringen. Das ist eine Sportgroßveranstaltung mit, ich glaube, 40 verschiedenen Sport- und Spielstationen, wo wir dann uns dem Thema Sportfotografie nicht nur nähern, sondern da auch richtig schön eintauchen können. Wer Lust hat, es sind noch ein paar Plätze frei, ist auch noch ein bisschen Zeit, aber wer Lust hat, einfach mal die Infos anschauen, ist in den Shownotes verlinkt. Ansonsten einfach auf fotopodcast.de und dann auf Workshops klicken und dann landet man genau bei diesem Workshop. Ja, das dazu.
Okay.
So, dann hat Andreas noch einen Trick.
Ja.
Hau raus.
Also ich hatte, ich habe noch ein Shooting vor mir mit unserem örtlichen Kegelverein und da habe ich auch so eine Bildidee, weil die haben diese Saison wohl Einzelmeisterschaften und sämtliche Pokale abgeräumt, was wohl in was wohl so geht. Und da wollte ich einfach hatte ich so eine Bildidee und hatte da einfach in Spotvorsatz für meinen Systemblitz gesucht Und bin dann einfach mal auf die Suche gegangen bei Google und dann gibt es ja von, weiß ich nicht, 20 Euro bis sogar ja, 70, 80 Euro irgendwelche Vorsätze, die ich mir da davor schnallen kann. Und dann habe ich mir gedacht, ach, lässt es mal und gibst mal nicht so viel Geld aus, weil das ist, ob dieses, ob das dann klappt und ob die Bildidee dann so umsetzbar ist, das steht auch noch nicht so ganz fest. Und da habe ich hier einfach mal ein Stück Pappe genommen und habe das quasi mit Gaffer-Tape einfach mal erst die Pappe in den Blitz rumgelegt und dann mit Gaffer-Tape fixiert. Ich habe es mal ausprobiert, jetzt noch mit normal, von neutralen Hintergrund und also es ist schon gebündelter. Ob es jetzt für meine Bildidee reicht, werde ich dann berichten. Aber bevor ich mir
Das liegt nur an
da
der
kann ich
Länge.
gleich noch was dazu sagen, Andreas.
Ja.
Wenn du es noch gebündelter haben willst, dann
Ja.
hol dir schwarze Strohhalme und steck die
Okay.
da rein.
Ja. Ach so, dass ich es nochmal gebündelt krieg.
Und
Gab ja
je
nochmal.
nachdem, wie lang die, ne, die kann man dann auch kürzen, je
Ja,
länger, desto gebündelter wird der Strahl.
der Strahl.
Ja.
Okay.
Und dann habe ich noch einen Tipp dazu. Jeder, der Kinder im Alter von 7, 8 Jahren hat, die finden es super, da so Strohhalme zusammenzukleben. Doch, ich spreche aus eigener Erfahrung. Die finden das toll. Da habt ihr gleich einen Bastelauftrag für euer Nachwuchs.
Ja. Ja, war nur so, ja, nebenbei, sage ich mal, lag das gerade so mit auf dem Tisch. Ich dachte, ich probiere es einfach mal, bevor ich mir jetzt wieder ja, ein Teil brauche, was ich jetzt mal für ja, drei, vier Bilder brauche oder so. Und dann liegt das rum und ich kann es jetzt nicht verwenden. Deswegen
Ja.
sage ich mal, ist das eine, zum Ausprobieren, das kostet nichts, das sind 5 Minuten Zeit und mehr ist es da nicht. Ne? Falls es nicht
Ja.
funktioniert, wandert es in die Tonne und dann hat sich der Lack. Ne? So.
Was auch ganz gut funktioniert, ist einfach so eine schwarze Pappe, so ein DIN-A4-Bogen, so ein bisschen zusammengerollt, bisschen zusammengeklebt mit Gaffer-Tape
Ja.
vorne dran geklebt und fertig ist der Lack. Wenn das nur für so zwei, drei Einsätze ist, dann hält das und dann werfst du es weg.
Ja,
Ende.
genau. Weil da war ich echt erschrocken, dass so ein Spot-Vorsatz, dass sie da ja stellenweise bis glaube ich 80 Euro hatte, also so ein Runder mit
Ja.
verschiedenen Stufen und da musste noch wieder was dazu kaufen, dass du den davor sparen kannst, da bist du ratzfatz wieder 100 Euro los. Und da ich dachte, nee, das muss doch auch, also für die Anwendung, sag ich mal, würde es reichen. Man muss mal sehen, wenn es jetzt zum Shooting kommt, wie sich das Ganze dann verhält und werde eure Anregungen dann auch mal mit einbeziehen. Das, falls er nicht gebündelt genug
Super.
ist, einfach, ja, dann gucke ich mal, dass ich da ein paar
Ja.
Trinkröhrchen noch organisiere.
Ja.
Super, super. Hey. Ja, und schon sind wir wieder bei unserer allseits beliebten Rubrik. Was hast du in den letzten 4 Wochen fotografiert, Thomas?
Ja, also ich lasse jetzt mal Porto außen vor, weil da kommt ja noch was. Aber ich war ja auch zu unserem ersten Live-Treff sozusagen auf den Fototagen Burg Fürsteneck. Allerdings nur für einen Tag. War da beim Workshop von Michael Lost Places. Und ja, da habe ich ein paar Bilder, unter anderem auch 360-Grad-Bilder, die da entstanden sind. Und die können wir ja mal verlinken. Ein paar davon. Ne?
Genau.
Ja.
Dann packst du einfach den Link mit in die
Genau.
Shownotes und alles sind
Genau.
glücklich. Ja, Andreas, bei dir?
Bei mir, ich hatte einen Auftrag bei uns in der Gegend, das nennt sich das Thüringer Rhönhäuschen. Da sind Bekannte von mir und die machen gerade die Webseite neu. Und da wurde ich gebucht, einfach ja, das, sagen wir, das Ambiente zu fotografieren, neue die Inneneinrichtung und so. Und da war ich vor 2 Wochen unterwegs und der Folgetermin, weil es jetzt noch nicht so ganz geblüht hat vor 2 Wochen, haben wir uns dann entschieden, die Außenaufnahmen in nächster Woche, nächste Woche zu machen, um da einfach ja die volle Pracht mitzunehmen.
Ja, super. Ja, ich war auch nicht ganz untätig. Ich war auch auf den Fürstenegger Fototagen. Hab da wahnsinnig viel fotografiert, aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin noch gar nicht wirklich zum Sichten und Nachbearbeiten gekommen. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal davor.
Ich könnte aber ein Bild beisteuern, wo ich dich beim Fotografieren fotografiert habe.
Oh. da muss ich mir doch überlegen, ob ich das freigebe.
Oder eins, wo ich mehrere Fotografen fotografiert habe, wie sie dich beim Fotografieren fotografieren.
Oh. jetzt wird's kompliziert. ja, so die Fotografiererei so rund um die Workshops, die darf natürlich auch nicht fehlen.
Absolut.
Ja, klar, kannst du gerne machen. was ich sagen wollte, ich habe eine standesamtliche Hochzeit noch fotografiert. Und zwar gerade letzten Samstag. Da geht es mir gar nicht so drum, dass ich das gemacht habe, sondern wie ich es gemacht habe. Und zwar, ich versuche es ja nicht so ausufern zu lassen, weil so eine Hochzeit zu fotografieren, das ist meistens ziemlich viel Nacharbeit, also gerade so, was so die Auswahl angeht und Nachbearbeitung und sowas. Deswegen mache ich da nicht so viel, aber ab und zu mache ich das. Das ist diesmal für einen guten Bekannten gewesen, mit dem ich früher im Fotoclub in Mainz da aktiv war. Und seine Tochter hat geheiratet und hat mich gebeten, die Fotos zu machen. Habe ich dann gemacht. Ich habe dann so eine komplette Reportage über den ganzen Tag gemacht. Und zwar habe ich dann ansonsten relativ viel an Linsen immer dabei gehabt und habe doch relativ wenige benutzt, habe ich so festgestellt. Wenn man sich einfach mal so in der Bilddatenbank mal so anguckt, mit welcher Brennweite man so fotografiert, da ist mir aufgefallen, Mensch, irgendwie sind das doch immer relativ wenige, die da auftauchen, also die da oft auftauchen und ja, mal ein Schuss mit einer anderen Brennweite, aber das lohnt kaum dafür, so eine Linse mitzunehmen. Da habe ich mich diesmal entschieden, einfach die komplette Hochzeit mit dem 35er, mit dem Sigma Art, also mit dem 1,4er und mit meinem 85er 1,8 zu schießen. Das waren die zwei Objektive, die ich benutzt habe. Das ist nicht ganz richtig. Ich habe, man hat ja ab und zu mal noch so eine Sachaufnahme von Brautstrauß und Ring oder auch in Kombination. Da hatte ich noch ein Makroobjektiv dabei, aber damit sind, ich weiß nicht, 4, 5 Fotos gemacht worden. Das war's dann. Und ansonsten habe ich die komplette Hochzeit mit 35 und 85 mm fotografiert. Und ich muss sagen, ich habe nichts vermisst.
Nö.
Das ist eigentlich die Quintessenz daraus. Ich hab wirklich nichts vermisst. Wirklich 35, 85,
aber, alles gut. Mit zwei Kameras oder gewechselt?
Okay. Ich habe gewechselt. Ich hätte es auch mit zwei Kameras machen können, aber ich habe halt, die Hochzeit fotografiert habe ich mit der 810, mit der Nikon D810. Und meine Zweitkamera wäre eine 7000 gewesen. Und ja, da habe ich halt einen Crop drauf. Und das ist irgendwie so vom Gefühl her, ist es ein bisschen komisch dann.
Ja.
Also ja, dachte ich mir. Deswegen, es ist auch kein Problem, da einfach schnell, also bis ich die andere Kamera in die Tasche gesteckt habe, die andere rausgeholt habe, bilde ich mir ein, dass ich auch fast das Objektiv gewechselt habe. Also ich habe da jetzt nichts verpasst dadurch und habe halt ab und zu mal gewechselt. Obwohl ich auch sagen muss, von den Bildern, die ich mit 35 und 85 gemacht habe, habe ich bestimmt 80% mit 35 gemacht.
Okay.
Weil es ist eine Reportage, ne? Und nicht umsonst ist das 35er das typische Reportageobjektiv und hab da nichts vermisst. Es gibt ein paar, wo ich beim Schießen schon wusste, okay, da musst du außenrum ein bisschen wegroppen nachher. Aber das sind ganz wenige. Das sind ganz, ganz wenige. Ich bilde mir sogar ein, dass man sich so ein bisschen besser aufs Motiv einstellen kann. Man kriegt einfach ein besseres Gefühl für die Brennweite so im Laufe des Tages. Und es hat wirklich viel Spaß gemacht. Also ich habe da nichts vermisst. Das ist einfach mal so ein Tipp, mal ein bisschen einschränken und nicht so viel mitzunehmen, aber das, was er mitnimmt, dann auch wirklich zu
benutzen. Das stimmt. Also ich habe hier gerade parallel, ich bin auch am Bearbeiten von der Hochzeit. Ich habe gerade mal reingeguckt und also ich habe 3 Objektive. Wobei ich mit 2 Kameras geht natürlich mit Micro Four Thirds, weil ich habe die da nicht in der Tasche, sondern ich habe die halt, ne, die wiegen zusammen mit Objektiv wahrscheinlich so viel wie deine D810 ohne Objektiv. Von daher.
Na, so schwer ist die gar nicht. Die wiegt, ich glaube, 700 oder 800 Gramm oder so.
Von daher habe ich die halt wirklich nicht in der Tasche verstaut, sondern ich habe die so am Gurt hängen und habe die im Einsatz und ich habe auch 3 Objektive verwendet. Also 17er, was entspricht quasi dem 35er, ein 25er entspricht dem 50er und ein 45er wäre dann eben 90, also sagen wir mal dem 85er. Ja. Ja, und damit reicht es vollkommen aus. Ja. Absolut.
Ja. Ja, Jungs.
Ja.
Das war's, oder?
So sieht das wohl aus.
Dann machen wir einen Deckel drauf. Ich sag tschüss.
Ja, macht's gut. Tschüss.
Ciao, bis zum nächsten Mal.